Schön, dass du da bist. Ich bin Thorsten, Host des Social Media Schnack Podcast und heute sitze ich hier virtuell mit Konstanze Wolf. Eine wirkliche Koryphäe in Sachen Text, PR und Social Media und in ihrer Doppel- oder Mehrfachrolle, so heißt es eigentlich richtiger, als Lehrbeauftragte, als Beraterin, Autorin und Social Media Expertin da draußen, bringt Konstanze eine Menge spannender Perspektiven mit, die wir heute ein wenig besprechen. Konstanze und ich haben uns tiefgehend über die Herausforderungen in der Welt der Kommunikation ausgetauscht, insbesondere über ihren mutigen Weg, wenn auch spontanen Schritt in die Selbstständigkeit nach einer, nennen wir es beruflichen Krise, die ihr Leben zum Besseren gewendet hat. Wir plaudern darüber, wie sie aus schwierigen Arbeitsbeziehungen heraus eine erfolgreiche Karriere aufgebaut hat, die ihre Leidenschaft für Kommunikation voll entfaltet. Ebenfalls gehen wir in die Evolution der Kommunikationsmittel und Plattformen und sprechen darüber. Von abrupten Änderungen bis zu den neuesten Trends wie generative KI diskutieren wir, wie Konstanze stets die Welle der digitalen Veränderung mitreitet. Außerdem sprechen wir darüber, wie man eine Social-Media-Strategie steuert, die nicht einfach dem Trendstrom folgt, sondern strategisch und mit einem klaren Warum hinter jeder Aktion agiert. Und selbstverständlich sprechen wir auch über Konstanzes Bücher und das letzte aktualisierte Buch, die Zweitauflage von Netzwerken mit Xing und LinkedIn aus der Für Dummies-Reihe. Ich freue mich wirklich drauf und schön, dass ihr, dass du da bist. Ach, und selbstverständlich, ich freue mich auch, wenn ihr folgt oder euch mit einbringt. Ihr könnt gerne mit in den WhatsApp-Kanal kommen. Dort gibt es immer wieder Neuigkeiten rund um den Social-Media-Schnack unter whatsapp.social-media-schnack.de. Und Feedback könnt ihr gerne über die Seite schicken, sowohl schriftlich wie aber auch als Audio-Feedback. Jetzt aber ab in die aktuelle Episode.
Der Social-Media-Schnack. Lockere Plaudereien, Interviews, Debatten, Meinungen, News und mehr rund um die Themen Social Media und digitale Kommunikation.
Heute habe ich mal wieder eine Kollegin zu Gast. Texterin, PR-Beraterin, Social Media-Beraterin, Lehrbeauftragte, jede Menge Seminare, Webinare zu dem Thema Social Media und digitale Kommunikation sind ihr Portfolio, aber auch Bücher schreibt sie. Und darüber unterhalten wir uns heute selbstverständlich auch. Herzlich willkommen im Social Media Schnack, Konstanze Wolf.
Hallo Thorsten, vielen Dank für die Einladung.
Sehr gerne. Alles in Ordnung? Geht's gut?
Ja, kann ich klagen. Die Sonne scheint in Münster mal für 10 Minuten.
Wir sind räumlich gar nicht so weit voneinander entfernt. Paderborner Land und Münsterland trennen ja nur wenige 100 Kilometer, sind das, glaube ich, so auf den Schlag so in etwa. Ich freue mich immer sehr, in Münster zu sein, gerade wenn es so auf das Münstercamp zugeht. Und das dauert ja auch nicht mehr lange. Münsterland ist also das Wetter gerade okay.
Ja, wunderbar. Und das Münstercamp ist auch in meinem Kalender schon als Stichtermin eingetragen.
Yippie, wir sehen uns, wenn wir ein Ticket kriegen, oder ich zumindest. Ja, ich habe es gerade gesagt, habe ich bei der Vorrede, bei der Vorstellung von dir irgendetwas Wichtiges vergessen?
Nö, das war schon recht umfassend. Also im Grunde mache ich alles, was mit Kommunikation in Wort und Schrift zu tun hat, also mit Unternehmenskommunikation, um es mal ein bisschen weiter einzugrenzen. Also ich gebe keine Rhetorikseminare oder sowas.
Und das auch nicht erst seit gestern, du bist schon ganz schön lange dabei, 2001, seitdem bist du vollständig selbstständig, vorher natürlich auch nebenbei ein bisschen was getan, auch da ähneln wir uns in vielerlei Hinsicht. Ich habe vor wenigen Tagen mein 25-jähriges Jubiläum gefeiert, 25 Jahre gab es mal eine nette IHK-Urkunde, das lässt sich ja in etwa vergleichen. In der Zeit hat sich ganz schön was getan, ne? Wie würdest du für dich heute den Schritt damals bezeichnen? War der mutig? War der mit viel Risiko? War es genau das Richtige zum richtigen Zeitpunkt?
Rückblickend würde ich sagen, das war ein Akt der Verzweiflung und es war aber genau die richtige Entscheidung. Ich bin damals aus einer Krise heraus sozusagen in die Selbstständigkeit gegangen. Ich war in einer Angestellten-Tätigkeit mit einer, sagen wir es mal so, herausfordernden Vorgesetzten. Und habe dann, obwohl ich Mensch mit eigentlich einem relativ hohen Sicherheitsbedürfnis bin, in einer wirklich akuten Konfliktsituation die Brocken hingeschmissen und habe wirklich in einem Konflikt gekündigt. Gesagt, es reicht, ich kündige. So. Ich hatte vorher schon den Gedanken, mich selbstständig zu machen und war deswegen auch schon in eine Teilzeitangestellten-Tätigkeit gegangen, um mir das in Ruhe parallel aufzubauen. Und dann ist das alles deutlich schneller gegangen, als ich das geplant hatte, weil ich dann eben voll selbstständig war von heute auf morgen. Ich habe das dann mit Hilfe von Überbrückungsgeld gemacht, bin dann sehr schnell durchgestartet und kann im Rückblick sagen, dass das die konstruktivste Krise meines Lebens war, ganz bestimmt.
Das ist ein schöner Impuls. Also auch wenn der Impuls aus dem Impuls heraus sicherlich ein wirklich herausfordernder war, aber letztlich ja die richtige Entscheidung. Kommunikation hat sich in der Zeit wirklich gewandelt wie Teufel. Wir drehen ständig neue Räder, wir müssen ständig schnellere Räder drehen, aber in vielerlei Hinsicht in der Unternehmenskommunikation haben wir dann nach wie vor die gleichen Ziele. Ist das für dich eine schöne Reise gewesen bis hierher oder hättest du dir manche Punkte in diesem Wandel der Kommunikation ein bisschen ruhiger gewünscht?
Es schlagen zwei Herzen in meiner Brust. Und ich glaube, das, was ich gerade über den Beginn meiner Selbstständigkeit beschrieben habe, das charakterisiert meine Persönlichkeit schon sehr gut. Ich bin jemand, die sehr schnell reagiert auf Veränderungen. Und das ist natürlich ein enormer Vorteil in der Welt der digitalen Kommunikation, weil es kann halt sein, ich stehe morgens auf, ich gehe an den Rechner und plötzlich ist eine Plattform, mit der ich seit Jahren arbeite, komplett auf links gedreht. Oder es gibt plötzlich ChatGPT, ja, und die ganze Welt spricht von nichts anderem. Und es gibt dann Menschen, die dann den Kopf in den Sand stecken und es gibt Menschen, die halt die Ärmel hochkrempeln und sich das draufpacken und das bin halt ich. Und insofern ist das in dem ersten Moment immer erstmal nervig, dass ich immer, nee, bitte. Das hätte ich gerne ein bisschen vorher gewusst und mich darauf vorbereiten können. Und die nächste Reaktion ist dann, ja, loskommen, angucken, ausprobieren, schauen, was passiert. Ich bin ein sehr neugieriger Mensch und insofern kriege ich da noch relativ Spaß an der Sache. Also ich weiß nicht, wie geht dir das? Bist du da frustriert oder eher motiviert in solchen Situationen?
Also eigentlich bin ich eher motiviert in solchen Situationen, ähnlich wie bei dir. Ich krempel dann auch lieber die Ärmel hoch und leg los und mache und grabe mich in Themen neu ein. Aber ich bin auch manchmal frustriert, gerade im Zusammenhang mit genau solchen Veränderungen, die draußen passieren und diesen Dingen, die dann unter Umständen auf unseren Kundenseiten passieren. Ja, also du hast so Stichwort ChatGPT. Ja, da kommt was, da würde ich mich dann gerne wirklich ausgiebig drum kümmern, würde lernen, würde tief schauen. Plötzlich kommt von der anderen Seite schon irgendwie, ja, wir machen das jetzt mit ChatGPT und läuft total toll. Ja, und alle stürzt sich drauf und findet das fantastisch, was damit möglich ist und versuchen es dann möglichst schnell produktiv auch einzusetzen, ohne sich tief in diese Thematik überhaupt einzudenken, machen andere Dinge dann vielleicht ein bisschen zu schnell überhastet, ohne an Konsequenzen, an Moral, an Ethik, an viele andere Sachen, an Recht, an Urheberrecht, an Datenschutz, an solche Sachen zu denken und übereilen es manchmal. Und wir als Berater müssen dann ja relativ schnell die Menschen und Unternehmen wieder einfangen. Das frustriert mich manchmal ein wenig, in der Tat. Ja, und auch so.
Also ich fühle mich da tatsächlich oft als Bremse.
Ich auch.
Aber ich sage mal, das Gegenteil von, oder die Steigerung von Aktion ist nicht Aktionismus. Und ich erlebe halt sehr oft das Klassische, da kommt jemand zu mir und sagt, wir müssen jetzt auch unbedingt TikTok machen. Und ich sage, warum? Ja, weil das machen jetzt alle. Und dann fange ich mal an, über Zielgruppen zu reden und über Ziele. Und das ist dann so ein bisschen, wo dann manche so mich als Spielverderberin wahrnehmen. Aber mir ist es halt sehr wichtig, wirklich strategisch zu kommunizieren und nicht einfach nur irgendwas zu machen, weil wir halt was machen müssen. Und das ist was meine KundInnen an mir schätzen. Aber wer mich noch nicht kennt, findet das manchmal ein bisschen komisch, weil da kommt jemand, tritt an mich heran und nach dem Motto, wir wollen jetzt Geld ausgeben, du kannst was mit uns verdienen, warum schreist du jetzt nicht sofort Hurra? Ich stelle immer erstmal sehr oft diese Warum-Frage und das finden dann auch nicht mal alle super. Was mich tatsächlich frustriert und was mich sehr nervt, das ist aber eher so ein Nebeneffekt von Kommunikation, ist natürlich diese algorithmengetriebenen Reichweiten, die einfach zu einer Veränderung der Kommunikationskultur im Internet geführt haben. Und die frustriert mich. Also das ist was mich wirklich... Oh, ja, da, also ich habe hier so einen Holzschreibtisch und da sind sehr viele Bisskanten in der Tischkante, weil ich wirklich zwischendurch da sitze und denke, ich mag nicht mehr, können wir bitte wie Menschen miteinander reden und umgehen. Das ist was frustriert mich, der Kommunikationsstil, die Kultur, die sich da so ausgebreitet hat.
Es tut so gut, das zu hören. Also tatsächlich, sowohl der erste Teil wie auch der zweite Teil. Der erste Teil, dieses Einbremsen und der Spielverderber sein, das geht mir auch oft so. Leg mich ja auch gern mal mit Kollegen an, die da draußen dann oftmals so aktionär rufen, wir müssen das jetzt tun und hier gibt es die besten Möglichkeiten für und alle Leute müssen zu Instagram. Und ich traue mich manchmal nicht, das Warum zu stellen, weil ich vorher schon ganz laut Nein gerufen habe. Und das ist schön, dass das auch anderen Menschen so geht. Ich nehme das manchmal so wahr, dass ich alleine wäre. Und nein, ich finde es Gott sei Dank nicht. Fühle ich mich gut mit.
Also da, was mir da ganz gut zu Pass kommt, glaube ich, ist die Tatsache, dass ich bin auch Nebenfachpsychologin und habe eine Coaching-Ausbildung. Das heißt, ich mache das dann in solchen Gesprächen oft so, dass ich eben nicht das Nein rufe, sondern dass ich Fragen stelle und damit meine KundInnen dazu führe, dass sie das Nein selber spüren. dass sie selber entscheiden, dass das vielleicht keine gute Idee ist.
Da ist der Lerneffekt auch größer.
Ja.
Okay, ja, du hast es gerade schon gesagt, zu deiner Vorgeschichte gehört natürlich noch jede Menge mehr. Du hast Germanistik studiert, Psychologie und Pädagogik. Das hilft bei Social Media Trainings und Kommunikationstrainings in der Kombination natürlich wirklich.
Ja, also es ist wirklich verrückt. Also wenn ich jetzt rückwärts gucke, könnte ich einen wunderbaren roten Faden in meine Biografie stricken und das so hinmalen, als wäre das der wunderbare Karriereweg, den ich genauso geplant habe. Habe ich nicht. Aber es passt doch alles sehr gut zusammen im Nachhinein. Als ich damals angefangen habe zu studieren, wollte ich eigentlich wissenschaftliche Bibliothekarin werden, habe dann aber sehr schnell im Studium gemerkt, dass ich ganz bestimmt keine Frau bin, die in irgendwelchen Bibliothekskellern, in irgendwelchen Archiven verstaubt, sondern dass ich durch und durch Praktikerin bin und wollte dann immer ins Verlagswesen. Das war eigentlich so der Grundgedanke und habe mich dann im Grunde auch gelandet, weil ich nämlich dann zunächst als Journalistin gearbeitet habe und war halt Redakteurin und habe da dann aber relativ schnell auch die Biege gemacht und habe die Schreibtischseite gewechselt, weil einfach im Journalismus so wenig Geld zu verdienen war. Und bin dann in die Unternehmenskommunikation gegangen oder beziehungsweise habe erstmal für eine PR-Agentur gearbeitet. Und das war natürlich ein sehr guter Einstieg dann in die Selbstständigkeit, weil ich am Anfang sehr viel Pressearbeit gemacht habe, einfach weil ich wusste, wie JournalistInnen ticken, weil ich eben selber Journalistin war und ganz gut wusste, was die brauchen und was deren Erwartungshaltung ist. Und dann bin ich mehr und mehr auch in die klassische Kommunikation reingegangen, bin sehr viel als Texterin unterwegs gewesen und dann irgendwann eben seit 15 Jahren jetzt auch als Trainerin und Dozentin unterwegs, genauso wie du auch. Und das heißt, da ist dann auch die Pädagogik drin. Also letztlich ist genau die Germanistik, die Pädagogik, die Psychologie, die findet sich in genau allem wieder, was ich gerade tue, ohne dass ich das von langer Hand geplant hatte. Ich habe damals eigentlich mich für dieses Studium entschieden, weil ich mir möglichst viele Türen offen halten wollte für meinen weiteren Werdegang, weil ich hatte mit 19 noch nicht wirklich die Ahnung, was ich später beruflich machen wollen würde.
Das ging wahrscheinlich uns allen so. Also ich kenne
so
wenige. Es gibt
ja Leute, die dann mit 19 Jura studieren oder Medizin studieren und die genau wissen, dass sie das werden wollen. Das habe ich nie gehabt.
Ja, also ich kenne ganz wenige Menschen, die tatsächlich noch in ihrem Beruf arbeiten, den sie ursprünglich mal gelernt haben. Früher war das ja relativ normal. Die Menschen sind 40, 50 Jahre in ein und dieselbe Ecke gelaufen und haben genau dasselbe getan wie zu Anfang. Das scheint so ein Ding zu sein, was sich heute einfach in den meisten Fällen erledigt hat. Ich spreche heute, meine kleine Tochter ist gerade 18 geworden, da reden wir halt auch darüber und sie sagt, ich weiß noch gar nicht so genau, was ich später machen will und ich sage, du hast auch noch alle Zeit der Welt, das zu entscheiden. Also dich jetzt festzulegen, das wäre zwar eine schöne Sache, wenn du es schon genau weißt, aber auf der anderen Seite wird sich das wahrscheinlich in den nächsten Jahren auch einfach verändern. Also ich weiß nicht, ob das heute nicht einfach grundsätzlich so ist, dass man das vielleicht so früh auch nicht entscheiden muss.
Die Generation jetzt, die junge Generation, hat ja auch uns gegenüber einfach den wahnsinnig großen Vorteil, dass sie halt einfach eine sehr kleine Personenzahl sind und deswegen sehr entspannt in die Berufstätigkeit steigen können. Also bei uns hieß es damals immer, ich studiere Germanistik auf Taxifahrerin. So hieß das bei uns. Ich habe auf Magistra studiert und es war immer die Frage, machst du Magistra oder Staatsexamen? Und wenn man den Magisterstudiengang gemacht hat, dann hieß es halt immer, ich studiere Germanistik auf Taxifahrerin, weil es war klar, dass man damit sowieso keinen Job kriegt. Ja, wir hatten Vorlesungssäle, da hingen die Leute mit den Füßen raus, weil es einfach so wahnsinnig viele Leute gab, die Geisteswissenschaften studierten und wir alle das Gefühl hatten, wir müssen froh sein, wenn wir irgendeinen Job kriegen. Und das ist natürlich ein ganz, ganz großes Privileg der heutigen jungen Generation, dass sie diesen Druck nicht haben. Also, ja. Dass sie wirklich gut gucken können, was sie wollen.
Was ich aber auch wirklich sehr gut finde. Ich finde, dass man mit in so einem jungen Alter gerade von der Schule, du kommst von der Schule, mit welchem Druck muss das einhergehen, wenn du dich jetzt schon tatsächlich für deinen gesamten Lebensweg entscheiden würdest sollen? Und wenn du mal ein bisschen ausprobiert hast, dann geht das vielleicht ein bisschen. Und da gehört auch Scheitern dazu, finde ich. Also auch aufgeben dürfen muss dazugehören. Solche Sachen wie 3 Wochen Praktikum in, keine Ahnung, 12, 13 Schuljahren reichen eben nicht aus, sich irgendwie für den Rest des Jahres oder für den Rest des Lebens zu binden an eine Sache. Das finde ich, weiß nicht. Also na, vielleicht auch ein bisschen umdenken, so gesellschaftlich und bildungstechnisch, ob das alles so sein muss. Und vielleicht müssen wir auch einfach zulassen, dass die Menschen sich noch ein paar Jahre danach weiterentwickeln dürfen. Naja. Sei es drum. Wir beide sind mittlerweile relativ gefestigt in unseren Jobs. Einer deiner Jobs dazu ist zudem auch, du bist leidenschaftliche Autorin und haust irgendwie gefühlt durchaus einiges an Output raus. Mittlerweile ein weiteres Buch. Ich habe es hier in der Hand, das können unsere HörerInnen natürlich nicht sehen. Und ein Buch aus der Für Dummies-Serie ist das neue. Netzwerken und Xing und LinkedIn für Dummies, so heißt es korrekt. Ein Buch über Xing, da hätte ich die erste Frage.
Echt? Frag mal.
Ich bin ja schon lange nicht mehr da, also auch als Social Media Berater, nicht? Braucht es heute noch ein Buch für Xing?
Ich lache deshalb, weil ich habe die Tage was zu dem Thema auch gepostet, zu einer neuen Funktion auf der Plattform. Und ich habe dann mit einer gewissen Selbstironie den ersten Kommentar zu meinem Beitrag selber geschrieben. Und der lautete, Xing, gibt's das noch? Da bin ich doch schon seit Jahren nicht mehr aktiv. Weil man kann runterzählen. In dem Moment, wo ich etwas über Xing poste, dauert es keine 3,5 Minuten, bis der erste Kommentar kommt, der also anfängt zu schimpfen, dass Xing Quatsch ist und warum man die Leute nicht mehr da sind und dass sie schon seit Jahren sich bei der Plattform abgemeldet haben. Also insofern verstehe ich die Frage natürlich total. Und du sprichst hier mit einer Person, die durchaus eine gewisse emotionale Reise mit Xing hinter sich hat, weil ich ja ehemalige Xing-Ambassadorin bin. Das heißt, ich gehörte zu einer Gruppe von Menschen, ungefähr 120 Personen waren das damals, die relativ große Xing-Gruppen moderiert haben und darüber auch Events veranstaltet haben. Und Ende 2022 hat Xing ja die Gruppen und die Events abgeschafft und damit allen diesen Ambassadoren und allen Menschen, die diese Gruppen und Events organisiert haben, im Grunde einmal so zack den Boden unter den Füßen weggezogen. Und da ist eine sehr, sehr große Frustration entstanden, vor allen Dingen bei Menschen, die natürlich auch eine sehr, sehr große Reichweite hatten und die mit lautem Getöse dann auch alle zu LinkedIn übergewandert sind oder das auch schon die Jahre vorher gemacht haben. Ich kann das verstehen. Ich habe manchmal so ein bisschen das Gefühl, das ist so das Verhalten von Menschen, die benehmen sich wie so ein verschmähter Liebhaber. Ich muss da manchmal so ein bisschen drüber lachen. Was aber viel damit zu tun hat, mit welcher großen emotionalen Bindung wir auch immer noch mit Xing verbunden sind. Ja, weil wir sind mit Xing groß geworden. Wir sind damals 2003 die ersten Mitglieder gewesen. Wir hatten noch irgendwie 3-stellige Mitgliedernummern und haben deswegen natürlich eine emotionale Bindung an die Plattform. Und Xing hat jetzt immer diesen großen Strategiewechsel gemacht, weg vom klassischen Social Network hin zur Karriereplattform. So, und das muss man einfach akzeptieren. Da können wir jetzt 100 Jahre drüber lamentieren und uns beschweren, dass ja das Selbstmarketing da überhaupt nicht mehr funktioniert und dass jetzt die Posting-Funktion irgendwo auf eine Unterseite gerutscht ist. Ja, aus Perspektive von Xing ist das nur konsequent. Wir können das doof finden, weil ich gehe natürlich auch mit einer anderen Haltung in so eine Plattform rein. Ich bin da, weil ich da Selbstmarketing-Akquise mache, weil ich mich mit KollegInnen austauschen möchte. Und dafür ist die Plattform tatsächlich nicht mehr die richtige. Ich muss halt entweder sagen, ich lasse es und gehe rüber zu LinkedIn oder ich nutze Xing für das gedacht ist, nämlich für Karriere und Recruiting. Und das ist halt der große Unterschied. Xing ist eben nicht mehr für jeden die richtige Plattform.
Ja, also tatsächlich hatte sich das bei mir schon vorher erledigt. Ich erzähle auch gleich was zu den Gründen dazu. Aber natürlich hast du damit vollkommen recht. Die unterschiedliche Funktionalität und die unterschiedliche Ausrichtung von solchen Netzwerken und auch eben Konzeptänderungen gehören dazu. Ich persönlich finde das auf Seiten von Xing und das hat man von mir auch selten erlebt in meiner Zeit mit Xing, dass ich die mal verteidigt hätte. Aber das habe ich in letzter Zeit tatsächlich häufiger getan. Auch in einem Podcast habe ich mal deutlich Partei ergriffen, weil ich eben diesen konsequenten Umschwung, der ja nicht erst mit der Auflösung von Events und Gruppen eingeleitet worden war, sondern sich über Jahre angekündigt hat, tatsächlich auch gut weil man sich konzentriert auf dieses Geschäftsfeld. Ja, von daher finde ich das vollkommen in Ordnung, vollkommen legitim. Aber auch zur Aufklärung, warum ich da nicht mehr bin. Ich habe mich irgendwann schlicht und ergreifend veräppelt gefühlt. Ich war auch OpenVC-Member der ersten Stunde, war lange Zeit dabei, fand dieses Netzwerk durchaus immer interessant, auch wenn ich es nie so aktiv genutzt habe. Zumindest nach einer gewissen Weile nicht mehr und mir deswegen auch verschiedenste Vorteile einfach nie so präsent waren. Ich war dieses Business Member oder keine Ahnung, wie dieses Ding hieß, was man bezahlt hat. Das hat man uns mal irgendwann verkauft mit, damit bist du werbefrei. Und irgendwie schleichend hat sich über Jahre dann immer wieder eine gewisse Werbelastigkeit trotzdem eingeschlichen. Und irgendwann gab es das nächste Angebot mit ein bisschen mehr bezahlen pro Monat. Bist du dann tatsächlich werbefrei? Und da habe ich mir irgendwann gedacht, nö, das finde ich jetzt doof. Und ich finde auch total doof, dass ihr zu diesem Zeitpunkt bereits seit 3 Jahren nicht mehr ermöglicht habt, die Referenzen zu führen und zu pflegen. Das war immer eine Funktion, die ich eigentlich ganz nett fand und die war einfach nicht mehr da. Beziehungsweise es war nicht mehr möglich, irgendwas nachzubauen und nachzupflegen und was Neues reinzusetzen. Und man bekam einfach immer nur doofe Antworten. Und das war irgendwann so ein Punkt, wo ich gedacht habe, okay, das brauche ich nicht mehr. Also es gab für mich schlicht und ergreifend überhaupt gar keinen Sinnzweck mehr für mich, keinen Mehrwert und gleichzeitig dieses unterschwellige Gefühl, verarscht worden zu sein. Und da habe ich mir dann gedacht, okay, wenn du keinen Vorteil mehr hast, wenn du dich nicht wohlfühlst und nicht ernst genommen fühlst auf dieser Plattform, dann muss ich hier nicht mehr sein.
Also für mich ist Xing schon lange Zeit noch eine sehr sinnvolle Plattform gewesen. Das hat aber auch viel mit meinem Fokus zu tun, dass ich halt ausschließlich im deutschsprachigen Raum unterwegs bin. Und das ist natürlich das Schöne, ne, dass ich halt 980 Millionen überflüssige Mitglieder bei LinkedIn, ja, die für mich überflüssig sind, quasi da nicht habe, sondern eben nur die 20 oder 21 Millionen im deutschsprachigen Raum. Da sind ja Xing und LinkedIn mittlerweile vergleichbar von der Zahl der Mitglieder. Und ich habe natürlich durch dieses Event-Tool, was bei Xing um Längen wirklich besser war, als es bisher bei LinkedIn ist, darüber und über meine Gruppe, die wirklich dann irgendwann 14.000 Mitglieder hatte, darüber hat das für mich natürlich sehr, sehr, sehr gut funktioniert. Für mich ist deswegen dieser Zeitpunkt der Abschaltung der Gruppen und der Events, ist für mich halt der Moment gewesen, wo auch für mich klar war, das kann hier nicht mehr mein Zuhause sein fürs Thema Networking. Ich bin Gott sei Dank natürlich auch schon sehr lange bei LinkedIn unterwegs. Insofern war das kein sehr schmerzhafter Wechsel, jetzt mein Selbstmarketing vermehrt auf LinkedIn zu machen. Ich finde es trotzdem schade, weil wir befinden uns halt im Moment in einer Welt, in der alle sozialen Netzwerke entweder sich in den USA oder in China befinden. Und ich fände es schon gut, ein deutschsprachiges in Deutschland zu haben, also alleine auch aus DSGVO-Gründen und Datenschutzgründen und so weiter, fände ich das grundsätzlich schon eine gute Idee. Das ist aber gleichzeitig natürlich auch jahrelang ein riesen Nachteil gewesen von Xing, ne? Weil alle mal geschimpft haben, bei LinkedIn, die hauen gefühlt 6 neue Funktionen pro Woche raus und bei Xing dauert alles 100 Jahre. Ja, unterliegt halt auch deutschen Datenschutzbestimmungen und ist deswegen alles ein bisschen träger, ein bisschen behäbiger, abgesehen davon, dass es x-mal kleiner ist. Also deswegen war ich sehr lange Zeit noch eine sehr große Verfechterin von Xing, aber eben mit diesem Verlust der Gruppen und der Events hat es fürs klassische Networking tatsächlich auch für mich die Daseinsberechtigung verloren und ist halt mittlerweile eben nur noch relevant, wenn ich halt entweder einen neuen Job suche oder halt im Recruiting unterwegs bin.
Ja, und da ist es eine der ersten Anlaufstellen, die wir heute in gewissen beruflichen Situationen und in gewissen Branchen bzw. Positionen auch tatsächlich nutzen sollten. Das ist nach wie vor so, das sage ich in meinen Schulungen auch immer wieder. Es gibt eben für manche Bereiche keine bessere Anlaufstelle. Kann man so ein Ausrufezeichen hintersetzen.
Ich habe neulich auch wieder in einer Fachhochschule ein Seminar gegeben für AbsolventInnen der höheren Semester, wo es darum geht, wie man jetzt mit Xing und LinkedIn sozusagen seine Karriere startet und wie man einen Job findet. Und das ist ein Praxisseminar gewesen, wo die Leute dann selber auch mal angefangen haben zu suchen Und da gab es, klar, wenn jemand in Informatik studiert, im Wirtschaftsingenieurwesen und so weiter unterwegs ist, das war ganz klar, dass da ist LinkedIn die Plattform der Wahl, da finde ich die Leute, die für mich spannend sein könnten. Aber zum Beispiel die Studierenden der sozialen Arbeit oder der Ökotrophologie, die haben relativ schnell gemerkt, okay, für uns ist Xing durchaus noch interessant. Da sind die Branchen sind tatsächlich eher bei Xing unterwegs als bei LinkedIn. Insofern finde ich das nach wie vor, also ich sage ja immer, Xing ist das am häufigsten totgesagte Netzwerk der Welt. Also gefühlt wird es seit 20 Jahren totgesagt und es gibt es immer noch. Also ich finde, man sollte es nicht komplett aus den Augen verlieren.
Ja, die ursprüngliche Frage war ein Buch zu Xing. Aber es ist ja nicht nur ein Buch zu Xing, sondern auch zu LinkedIn. Und vor allen Dingen das Generalthema, was oben drüber liegt, ist das Netzwerken mit solchen Plattformen. Das heißt, wir können auch so eigentlich in einem Buch natürlich auch Dinge für andere Netzwerke lernen und nicht nur für diese beiden, die da in diesem Buch genannt sind. Nichtsdestotrotz, auch über dieses Buch und über die Art von solchen Büchern können wir mit Sicherheit plaudern. Erstmal, wenn du so ein Buchprojekt angehst, du schreibst, wer dieses Buch oder diese Art der Bücher nicht kennt, das ist eher ein Anleitungsbuch mit viel Bildmaterial, Screenshots, es werden Funktionen erklärt, dann musst du hier klicken, dann machst du das, dann machst du das und sowas. Wie gehst du an so ein Buchprojekt für dich als Schreibende dran? Vor allen Dingen unter dem Aspekt, dass so ein Buch ja dann auch davon abhängt, dass Funktionen eine gewisse Halbwertszeit haben und nicht
Ja.
sofort in dem Moment geändert werden, wo du noch am Schreiben bist. Wie gehst du ran? Wie planst du so ein Buch? Wie machst du das und wie schreibst du?
Also, es gibt zwei Versionen der Antwort, wie ich es früher gemacht habe und wie ich es jetzt mache. Ich werde mittlerweile auch altersweise. Das heißt, ich schreibe nicht mehr in 2 Wochen Norderney 14 Stunden am Tag ein Buch. So habe ich es früher gemacht. Mittlerweile plane ich das langfristiger und in diesem Fall jetzt zum Beispiel bei den letzten beiden Büchern, Freitag ist Buchschreibetag. Also ich habe faktisch jetzt fast ein Jahr lang, weil ich gerade 2 Bücher geschrieben habe, eine 4-Tage-Woche gehabt mit meinem klassischen Job und der 5. Tag, der Freitag, war geblockt fürs Bücherschreiben. So, weil anders ist im Alltag nicht funktioniert. Ist aber gesünder, als wenn man das in so einer Hauruck-Aktion durchkloppt. So, das ist eine, also einfach mal, was die Struktur angeht. Dann ist es so, ich finde wirklich, der größte Teil der Arbeit ist der, bevor man die erste Seite schreibt, das ist nämlich, wenn das Konzept entwickelt wird. Also wenn ich mir Gedanken mache, was sollen überhaupt für Themen behandelt werden, also im Grunde entwerfe ich das Inhaltsverzeichnis, ja, die Struktur dieses Buches. Und die wird dann mit dem Verlag abgestimmt. Und wenn das abgestimmt ist, dann ist eigentlich das meiste schon gemacht, weil was danach kommt, ist eigentlich nur noch Fleißarbeit. Weil das, was ich da reinschreibe, habe ich ja zum größten Teil im Kopf. Also es gibt vielleicht 2, 3 Sachen, die ich nochmal nachrecherchieren muss. Aber im Grunde ist es dann nur noch das von meinem Kopf auf den Rechner zu bringen. Aber sich das vorher zu überlegen, wie kann ich das vernünftig didaktisch aufbauen, welche Reihenfolge ist sinnvoll, was muss überhaupt erwähnt werden, was ist überhaupt noch ein Dummies-Thema und was ist vielleicht schon viel zu weit für ExpertInnen, das zu definieren. Das ist, ich finde, eigentlich der größte Teil der Arbeit. Danach ist es, also das ist wirklich der kreative Teil, ja, wo ich konzeptionell arbeite. Und danach ist es Fleißarbeit. Also ganz schlicht Seiten schreiben.
Wie gehst du dann während dieses Schreibprozesses mit Veränderungen um, wenn solche Sachen kommen, dass dann eine Funktion plötzlich nicht mehr da ist oder du hast das Kapitel eigentlich schon abgeschlossen und dann ergibt sich eine Funktionsänderung?
Ich fluche und schreibe das Kapitel um. Also in diesem Fall ist es, bei diesem Buch ist es tatsächlich ganz konkret passiert, dass Stefan Koss und ich, wir haben das Buch ja zu zweit geschrieben, das gerade in den Verlag abgegeben hatten. Und dann hat Xing wirklich diese fundamentale Umstellung vorgenommen, dass nicht mehr der Newsstream die Startseite ist, sondern der Bereich Jobs finden und dass der Newsstream in den Unterpunkt Insights verschwunden ist. Das ist also wirklich, ich glaube, 5 Tage passiert, nachdem wir das Buch ins Lektorat abgegeben hatten. Ja, dann habe ich laut geflucht, dann habe ich die Lektorin kontaktiert und habe gesagt, wir müssen das Buch jetzt leider nochmal anpassen. Und dann habe ich die entsprechenden Kapitel nochmal überarbeitet. Und das hört natürlich nicht auf. Also in diesem Fall hatten wir großes Glück, dass diese fundamentale Änderung vor der Drucklegung passiert ist. Aber natürlich passieren auch quasi zwischen Abgabe und Druck gibt es schon wieder 2 neue Funktionen. Und deswegen, weil mich genau das eben auch immer wahnsinnig frustriert hat, habe ich irgendwann ist auch schon, keine Ahnung, 10 Jahre her, einen Blog eingerichtet, auf dem ich immer über die aktuellsten Neuigkeiten auf den Plattformen Xing und LinkedIn berichte. Das ist sozusagen die Nachträge zum Buch, ja, weil ich irgendwann, ich kann den Verlag ja nur nicht davon überzeugen, jedes Jahr eine Neuauflage zu drucken. Und deswegen habe ich dieses Blog eingerichtet, sodass man da sich permanent auf dem Laufenden halten kann, was an neuen Funktionen dazu kommt.
Das ist wahrscheinlich auch der cleverste Weg, ne? Ich meine, irgendwann muss halt fertig sein. Und irgendwann muss so ein Buch dann auch raus und muss gedruckt werden. Aber die Welt hört ja nicht auf, sich deswegen zu drehen, nur weil man ein Buch rausgibt, ja? Und hält mal einfach die Pause.
Und tatsächlich ist die erste Ausgabe, das war ja, ich habe ja zunächst nur Xing für Dummies geschrieben und das ist 2013 erschienen. Und seit jetzt haben wir 2024 und es hat dann eine zweite Auflage von Xing für Dummies gegeben. Dann hat es die erste Auflage von Xing und LinkedIn für Dummies gegeben und jetzt sind wir in der zweiten Auflage von Xing und LinkedIn für Dummies. Das heißt, wir haben im Grunde 4 Auflagen jetzt in 10 Jahren gehabt. Also wir sind alle 2,5 Jahre bei einer Neuauflage im Schnitt.
Was ja auch vollkommen in Ordnung ist. Wie nötig sind denn Bücher dieser Natur heute überhaupt noch für die Welt da draußen? Ja, wir stellen uns ja häufig solche Fragen bei Fachbüchern. Dann reden wir von Auflagen, große Auflagen im Fachbuchbereich haben dann vielleicht mal 3.000 oder 5.000er Auflage, da bist du aber schon echt weit, weit oben. Dann gibt es diese ganzen Book-on-Demand-Services und sowas, die dann nur noch auf Zuruf und auf Bestellungen gedruckt werden. Bücher bei Menschen, die jetzt nicht wir sind, ja, wir lesen ja häufig Fachbücher, aber wie häufig werden denn tatsächlich Fachbücher dieser Natur da draußen so für den Markt noch genutzt? Kriegst du das in irgendeiner Form mit? Jetzt, wir brauchen natürlich nicht über Verkaufszahlen oder sowas zu reden, sondern einfach nur, lesen Menschen tatsächlich diese Bücher noch oder holen sie sich gegebenenfalls und stellen sie ins Regal? Bleiben die draußen liegen oder ist das ein Markt, der tatsächlich noch bedient werden muss?
Also gekauft werden sie zunächst mal, weil sonst würden Verlage ja keine Bücher mehr produzieren. Also, sonst würden sie ein Minusgeschäft machen. Und sie werden aber tatsächlich auch gelesen. Das kriege ich dadurch mit, dass erstens mal Menschen Rezensionen schreiben, dass Menschen, ich habe jetzt auch in diesem Fall wieder einen Aufruf gemacht und habe gesagt, wer möchte ein Rezensionsexemplar und bin immer wieder überrascht, wie viele Menschen sich daraufhin melden und das möchten und dann auch wirklich Rezensionen schreiben. Und was eben auch ganz spannend ist, dass immer wieder Menschen mich dann auf den jeweiligen Plattformen als Kontakt hinzufügen. Und mir schreiben und sagen, Frau Wolf, ich lese gerade Ihr Buch, ich fände es toll, wenn wir uns auch vernetzen würden. Also offensichtlich werden die nicht nur gekauft und ins Regal gestellt, sondern wirklich auch benutzt. Ich bin da auch immer ein bisschen überrascht, muss ich sagen. Das hat aber viel damit zu tun, was ich für ein Lerntyp bin. Und das ist genau das, was ich auch immer, wenn Leute bei mir anfragen und sagen, sie brauchen Unterstützung in Sachen Xing und LinkedIn, dann sage ich immer, okay, ich habe jetzt 3 Angebote für Sie und die sind einmal natürlich in den Kosten unterschiedlich und sie hängen ganz stark davon ab, was Sie für ein Lerntyp sind. Also wenn Sie jemand sind, der sich das gut alleine draufpacken kann und der sich mit einem Buch durch sein Profil durchklickt und das alles ausprobiert, dann sind Sie mit 20 Euro dabei. Günstiger geht's nicht. Das ist die eine Variante. Wenn Sie so wie ich das nicht machen, sondern wenn Sie einen konkreten Ort brauchen, ich setze mich jetzt hier 2 Tage hin und mache das, dann buchen Sie ein Seminar. Und wenn Sie gerne möchten, dass das jemand für Sie tut, dann buchen Sie mich sozusagen als Dienstleisterin. Also es ist immer die Frage, möchte ich das selber machen, möchte ich das delegieren? Was bin ich für ein Lerntyp? Also ich bin auch niemand, die sich ein Buch nimmt und sich da irgendwie durchklickert. Aber es gibt offensichtlich viele Menschen, die das genau so machen. Und ich habe jetzt gerade anlässlich dieser Neuauflage, das ist jetzt gerade vor einem Monat erschienen, relativ viel Kontakt mit Leuten, die wirklich genau auch die Zielgruppe sind, nämlich Dummies. Ja, also das hat nichts mit dem Intelligenzquotienten zu tun, sondern also absolute AnfängerInnen auf den Plattformen, die das wirklich nehmen und sich da Stück für Stück durcharbeiten, ihr Profil optimieren, die ersten Schritte beim Content-Thema machen, den Netzwerkaufbau betreiben und die das ganz toll finden, dass die so eine Schritt-für-Schritt-Anleitung bekommen, die ihnen die Angst nimmt, was falsch zu machen. Weil ich glaube, das ist die größte Sorge bei Leuten, die neu sind in Social Media, dass sie Angst haben, vor aller Welt sich zu blamieren. Hm. Das ist, glaube ich, eine ganz große Sorge.
Ja, glaube ich auch. Also ich bin ein großer Fan von Büchern. Ich lese auch wahnsinnig viel, gerade auch Fachbücher. Jetzt bin ich natürlich in vielerlei Hinsicht in der privilegierten Situation, dass ich diese Rezensionsexemplare ebenfalls oft bekomme. Hier im Podcast bespreche oder auf dem Blog oder im Newsletter. Irgendwo erscheint immer eine Rezension. Letzten Endes vielleicht sogar auf den Plattformen wie Amazon und Co., auch wenn ich kein Amazon-Käufer mehr bin seit vielen Jahren. Aber Nichtsdestotrotz, ich liebe Bücher. Ich liebe auch das Lernen daraus. Ich habe eine tägliche reservierte Lernzeit von einer Stunde. Jeden Tag eine Stunde aktives Lernen. Dazu gehört Buch, Bloglesen und sowas explizit nicht dazu. Das kommt nochmal da oben drauf. Nichtsdestotrotz sind Bücher für mich eine der wertvollsten Dinge. Ja, ich kann sie in der Hand halten, da habe ich noch was Haptisches. Ich liebe es also tatsächlich physisch zu lesen, mit dem Gefühl, ein Buch in der Hand zu haben. Auch wenn iPad und E-Reader und Bookreader und so weiter alles tolle Geschichten sind, für mich ist das nicht sowas. Und ich liebe es, mir Notizen zu machen. Bei mir gibt es also Bücher sehr häufig mit ganz, ganz vielen Post-it-Notizen, wo ich dann Fragen habe, wo ich nachrecherchiere, wo ich nochmal tiefer gehe und sowas. Deswegen für mich auch immer ist es auch immer die Frage, wer liest das Buch und wie lesen Menschen diese Bücher dann und wie benutzen sie diese Bücher? Aber das von dir gezeigte oder aufgezeigte Szenario finde ich total charmant, dass Menschen sich halt dann auch direkt im Leseprozess und im Lernprozess mit dir vernetzen. Das ist ja auch eine unglaublich schöne Wertschätzung dir gegenüber dann an dieser Stelle. Das ist ja manchmal sogar mehr wert als eine Rezension.
Ich finde das ganz toll und es passiert erstaunlich selten und viele Anfragen, die dann kommen, sind so eher so ein bisschen, ich weiß gar nicht, ob ich mich traue. Also darf ich Ihnen eine Kontaktanfrage schicken, weil ich bin so die Autorin, ja, und da gibt es so eine Befangenheit und ich finde das immer ganz toll, wenn die Leute sich dann bei mir melden. Manchmal kann ich es auch sehen oder ahnen und gehe dann selber auf die Leute zu. Weil wenn ich zum Beispiel feststelle, dass jemand, der gerade erst 4 Wochen bei Xing oder LinkedIn ist, innerhalb von ein paar Tagen 19 Mal mein Profil besucht hat, dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass diese Person gerade ihr eigenes Profil überarbeitet und ganz viel bei mir abguckt. So, und dann schreibe ich die manchmal an und sage, Mensch, hallo, ich habe gesehen, Sie sind gerade häufiger bei mir unterwegs. Kann es sein, dass Sie gerade Ihr Profil überarbeiten? Und dann kommen sehr oft solche Rückmeldungen. Ja, stimmt, ich habe gerade Ihr Buch gekauft und arbeite mich gerade dadurch. Und ich finde das immer ganz schön. Also auch mal, ja, das ist nicht nur so eine anonyme Masse, sondern das sind Menschen, ja, mit denen ich dann Kontakt habe und die mir dann eine Rückmeldung geben, wie sie das Buch wahrnehmen und wie es ihnen damit geht. Ich bin natürlich jetzt neugierig, weil du bist ja jetzt, ne, alter Hase in dem Thema. Wie nimmst du das Buch wahr? Ist das für dich jetzt, du guckst da durch und denkst, ja, alles alter Hut? Oder kannst du das irgendwie nachvollziehen? Weil du bist da meilenweit von weg.
Also in der Tat lese ich solche Bücher auch aufmerksam. Also einerseits, ja, die Bereiche rund um Xing habe ich mit einer gewissen Neugierde natürlich durchblättert, weil ich eben schon so lange nicht mehr da bin und gespannt war, was ich da aus der Sicht einer Autorin in dem Bereich des Netzwerkens für Xing tatsächlich anleitungstechnisch verändert haben könnte. Das ist ein Aspekt, den ich recht spannend fand. Bei LinkedIn ebenfalls. Ich gucke da drüber und versuche mir dann relativ schnell natürlich mein Bild daneben zu halten. Auch ich unterrichte ja und ich berate da draußen zu ähnlichen Themen und schaue dann mit meinem Blick darauf und gucke, fehlt da was? Ist das für Dummies tatsächlich so, wie du es beschrieben hast, oder ist es vielleicht schon ein Stückchen weiter? Versuche das auch in den Kontext zu bringen. Wäre das was, was ich vergessen habe in meiner Beratungswelt und sowas? Ne? Und von daher finde ich das durchaus ein kluges Buch, auch für Menschen, die eben nicht Dummy sind. Ja, also weil sie vielleicht nochmal mit einem anderen Aspekt draufschauen. Und ich für mich nehme das als wertvolles Einsteigerbuch mit, weil es eben auf eine andere Art und Weise funktioniert wie viele andere Bücher da draußen. Wir brauchen ja mit Social Media Manager von Vivian und sowas. Ne? Die Bücher sind zu groß für die Einsteigenden. Das sind keine Bücher, die sich in dieser Natur des Lesenden wiederfinden sollten zu diesem Zeitpunkt. Und deswegen finde ich das prima. Ja, Rezension folgt, aber negativ ist es nicht.
Also es ist grundsätzlich so meine Herangehensweise. Ich glaube, es gibt ja so verschiedene, also soll ich das sagen, ich berate meine Kundinnen ja immer dahingehend, einen Perspektivwechsel vorzunehmen und sich in ihre Zielgruppe zu versetzen. Ne? Was sind die Bedürfnisse meiner Kundinnen und potenziellen Kundinnen? Und genau das versuche ich natürlich auch, wenn ich Bücher schreibe. Und ich habe jetzt, also dieses Buch hier über Xing und LinkedIn ist für mich geistig eigentlich schon ganz alt, weil das habe ich irgendwann im August 2023 in den Verlag abgegeben. Und ich habe jetzt gerade ein anderes Buch abgegeben zu Springer Gabler und da geht es um Social Media für B2B-Unternehmen. Und das ist aber auch wiederum ein Buch, was in der Reihe Essentials erscheinen wird und was halt genau auch wieder so einen Anspruch hat, wo es darum geht, auf ganz wenigen Seiten in ganz kurzer Zeit die wichtigsten Basics zu vermitteln. Das ist natürlich kein hochwissenschaftliches 580 Seiten dickes Buch, ja, was die ganze Theorie dahinter erklärt, sondern es ist wirklich so, wie ich auch oft agiere, sehr hands-on, sehr so hier einmal lesen, Basics verstehen, loslegen. Weil ich finde auch gerade in Social Media, ja, man kann auch in Schönheit sterben, so, aber ich weiß gar nicht, wer hat diesen Satz geprägt? War das die Maren Matschenko? Better done than perfect?
Das kann gut sein, ja.
Und das, finde ich, passt sehr gut auch zu meiner Herangehensweise. Ja, wir können natürlich immer alles aufs letzte i-Tüpfelchen fertig machen, dass es super, super schön ist. Aber dann ist der Zug schon längst abgefahren. Also gerade in Social Media muss man ja einfach sehr schnell reagieren, sehr schnell auf bestimmte Themen aufspringen und dann auch damit leben, dass das jetzt vielleicht nicht 100% ist. Aber das ist dafür auch in 2 Tagen vorbei. Ne, so.
Eben.
Und da geht es oft darum, einfach schneller zu reagieren und zumindest die größten Fettnäpfchen dabei zu vermeiden. Und das ist so ein bisschen mein Anspruch bei diesen Büchern, die Leute schnell handlungsfähig zu machen.
Ja, das ist ja auch unser Beratungsalltag da draußen. Ne? Ich meine, wir müssen schnell lernen, wir müssen schnell lernen, es zu lehren. Und wir müssen vor allen Dingen zwischen Lernen und Lehren auch noch die Einschätzung der Relevanz treffen. Und das ist ja oftmals genau diese Gratwanderung, die in so einer schnelllebigen Welt wie Social Media auch vielleicht ab und zu mal ein bisschen vernachlässigt wird und wo man schnell von links nach rechts rutscht und vielleicht die Funktionen nicht so in aller Tiefe mitkriegt. Wir haben ganz schön viele Veränderungen, gerade in letzter Zeit. Wenn wir mal so zurückblicken in die letzten 1,5, 2 Jahre, vorher hat sich durch Corona einiges für uns getan im Lehrenden. Vieles von Präsenz ins Online gerutscht. Viele Sachen sind anders gemacht worden. Wir mussten Techniken, die wir vielleicht schon konnten, erweitern. Wir mussten umrüsten, umbauen, umstrukturieren. Ja, digitale Lehre ist was anderes wie Präsenzlehre und so. Aber mittlerweile werden wir mit neuen Dingen konfrontiert. Nicht nur generative KI, die dazugekommen ist und uns an vielen Stellen Dinge erleichtert, effektivisiert, auf der anderen Seite auch erschwert, aber auch Netzwerke kommen und gehen mal wieder. Twitter, X und alles, was drumherum gestreut wird. Genau, Threads, Mastodon, Blue Sky, Post News und wie sie nicht alle heißen. Wie gehst du mit so einem Wandel um? Ist das bei dir genauso, dass du hinguckst, etwas denkst, springst von links nach rechts, probierst alles aus, schaltest ab?
Wie? Ich probiere alles aus. Es gibt ein neues Netzwerk, hurra, Konstanze ist da. Nur schneller ist, also viel schneller sind meistens nur du und Sascha Lobo.
Yes.
Sascha Lobo ist immer überall schon.
Sehr schön, endlich bin ich mal wieder mit Sascha Lobo in einem Satz genannt worden.
In einem Satz.
Gut aus.
Ja, das ist ja, wenn man in dieser Social-Media-Bubble unterwegs ist, dann gehst du auf ein neues Netzwerk und du sammelst erstmal klack, 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 klack all die ganzen anderen Social-Media-Expertinnen ein, die jetzt auch schon da sind. Ne? Das ist ja, das machen wir, glaube ich, alle. So, dann folge ich tatsächlich erstmal meiner Neugier. Ich gucke mir das an, ich probiere das aus, ich daddel da so ein bisschen rum und schaue so, ich muss erstmal wissen, was es gibt, ne? Weil das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass ich in einem Kundentermin sitze und der Kunde sagt, was ist denn eigentlich mit Tüdüdü und ich sage, womit? Habe ich noch nie gehört. So, das darf natürlich nicht passieren. Das heißt, ich gucke mir halt jede Plattform natürlich an und beobachte die Entwicklung. Ich fahre da überall immer so mit ein bisschen Halbgas mit und gucke mir das an und schaue, wie sich das entwickelt und welche Plattform letztlich irgendwann die Nase vorne hat. Also gerade im Wettkampf um X ist ja eine spannende Frage, welcher Kurznachrichtendienst wird sich da jetzt durchsetzen? Wird sich überhaupt einer durchsetzen oder ist das das Ende der Kurznachrichtendienste? Das finde ich ganz spannend. Ich habe natürlich persönliche Präferenzen, ja, wo ich mich am wohlsten fühle. Aber das muss ja noch lange nicht so sein, dass sich da dann der Markt auch am wohlsten fühlt. Da muss man halt mal schauen.
Wo fühlst du dich denn am wohlsten?
Bei Blue Sky.
Warum?
Tatsächlich. Das kann ich gar nicht sagen. Das ist ein Gefühl. Also ich habe die Atmosphäre da. Ich habe so, gerade am Anfang hatte ich das Gefühl, ach, es ist wie früher bei Twitter. Es war so richtig nach Hause kommen. Das hatte natürlich viel mit den Invite-Codes zu tun, ja, dass man erstmal in so einer geschlossenen Bubble unterwegs war und dass ich dachte, oh, das ist mal wieder Social Media, wie ich es toll fand. Alle sind nett zueinander. Ganz viel Flausch. Ja. Hat sich natürlich mittlerweile auch wieder geändert. Dadurch, dass jetzt eben auch ohne Invite-Code alle da sind. Aber das ist so das, wo ich mich spontan am wohlsten gefühlt habe. Ich glaube, dass Mastodon, für die breite Masse, einfach keine Chance hat aufgrund dieser, ne, Geschichte mit den Instanzen. Das ist für die Leute einfach viel zu kompliziert. Für den normalen Laien-Nutzenden, das wird nicht funktionieren. Und Threads hat natürlich einfach diesen Wahnsinns-Marktvorteil dadurch, dass es an Instagram gekoppelt ist. Ne? Die Leute sind ja quasi automatisch da. Und ja, ich bin gespannt. Wie geht's dir da gerade? Wo bist du am liebsten unterwegs?
Also erstmal, mir ging es mit Blue Sky lange Zeit genauso. Ich habe mich bei Blue Sky wirklich ähnlich wie von dir beschrieben zu Hause gefühlt, wieder in irgendeinem digitalen Zuhause zu sein, was ähnlich wie Twitter war. Ich fand allerdings, dass sie ihre Chance irgendwann ein wenig verspielt hatten, weil sie diese Invite-Sache so lange durchgezogen haben. Sie haben nicht früh genug geöffnet. Ich glaube, sie hätten eine höhere Chance gehabt, wenn sie vielleicht einen Monat vor der Öffnung von Threads geöffnet hätten. Ich glaube, das wäre einfach ein clevererer Schachzug gewesen, als so zu agieren, wie sie es letzten Endes getan haben. Ich fühle mich auf Blue Sky immer noch wohl, aber ich fühle mich auf Threads mittlerweile wohler. Diesen Flausch kann ich mir auf Threads zusammenbauen. Den kann ich durch die Bereinigung, durch die relativ gute Content Moderation, die bei uns liegt, und durch die Stummschaltung und durch das Bauen meines Feeds und durch das Verhalten und so relativ gut zusammenbasteln. Und ich mag es auch, dass ich hier nochmal konfrontiert werde mit einer anderen Welt. Ja, bei Blue Sky war es eben das Schöne, nach Hause zu kommen, und es funktionierte irgendwie wie Twitter, nur war es wieder vom Ton angenehmer und da waren irgendwie die lieberen Menschen wieder da. Und bei Threads kamen plötzlich auch Menschen dazu, die von der Art, wie wir auf Twitter kommuniziert haben, keine Ahnung hatten. Mhm. Und dieses Aufeinanderprallen von Welten, das fand ich super spannend. Ich habe ganz tolle neue Profile, tolle neue Menschen kennengelernt, Menschen, denen ich gerne folge, die auch nicht so zahlengetrieben waren und sowas. Ne? Also ganz cool. Ich fühle mich da aktuell am wohlsten, weil ich einfach neue Ansichten kriege, neu lernen kann. Und auch wenn ich zwischendurch diese Art der Kommunikation vermisse, glaube ich auch, dass diese Art der Kommunikation, wie wir sie früher auf Twitter hatten, schlicht und ergreifend vorbei ist.
Das ist wahrscheinlich so. Wir müssen uns davon verabschieden. Ich bin ja immer die große, ich fange jedes Training zum Thema Social Media damit an, dass ich mein Verständnis des Begriffes Social Media erkläre und dass ich immer sage, das Wort besteht ja aus zwei Begriffen und die meisten Menschen machen sich immer nur Gedanken über den zweiten Teil, über Media. Die denken die ganze Zeit drüber nach, wo kriege ich die Bilder her und was schreibe ich für Texte und was ist denn eigentlich für Content und ich versuche immer wieder klarzumachen, dass es um Beziehungsaufbau geht. Ja, deswegen mag ich ja diesen Begriff Social Selling auch leider überhaupt nicht leiden. Und dass ich immer wieder sage, es geht um Socializing, es geht um Beziehungsaufbau, und dann mache ich mal die Analogien zum echten Leben, ja, und wie man sich auch im echten Leben nicht verhalten würde. Ich lerne nicht jemanden bei einer Netzwerkveranstaltung kennen, gehe kommentarlos quer durch den Raum auf ihn zu, knall ihm meine Visitenkarte auf den Tisch, drehe mich um und gehe wieder weg. Ja, das würde ich im echten Leben auch nicht so machen. Warum benehme ich mich in Social Media so? Und ich versuche das immer wieder, ne, aus meinem klassischen Kommunikationsverständnis auch in Social Media rüberzubringen. Und das ist manchmal, vielleicht wirkt das altmodisch. Also manchmal fühle ich mich altmodisch und denke irgendwie, ich halte so diese alten Kommunikationswerte hoch. Und dann kommen diese ganzen Leute, ne, die da gerade durch die Bude stürmen und 5000 Leads in 2 Wochen versprechen. Aber ich glaube, die sind halt eben auch genauso schnell wieder weg. Ne? Also ich bin da wirklich eine große Freundin von, um diesen Begriff mal wieder zu strapazieren, von Nachhaltigkeit. Und glaube, dass es sinnvoller ist, keine Ahnung, 2000 wertvolle Kontakte als 20.000 wildgesammelte Kontakte zu haben. Ne?
Voll dabei.
Und ja. Das ist, glaube ich, unser Vorteil, ne? Auch wo man ja vielleicht manchmal sagen kann, okay, wie glaubwürdig sind wir auch noch ab einem gewissen Alter in dieser Social-Media-Welt? Aber das ist, wir kommen eben auch noch aus einer klassischen Kommunikationswelt. Und für mich ist Social Media eben nach wie vor auch nur eine Taste auf der Klaviatur.
So ist
Und das
es.
wird halt ganz oft vergessen, ne? Dass ganz viele Leute Social Media so als reines Selbstzweck sehen und es geht nur noch um Social Media und ja, es geht um Kommunikation. So. Und Social Media ist nur ein Kanal. Und das, ja, fühle ich mich manchmal ein bisschen altmodisch, aber diese Werte halte ich immer sehr hoch. Ist mir sehr wichtig.
Großartig. Eigentlich könnte man das direkt als Schlusswort stehen lassen, aber natürlich habe ich noch eine andere Frage. Wenn Menschen unseren Podcast gehört haben und nach unserem Gespräch dich im Netz finden möchten, die Links schreibe ich selbstverständlich mit in die Shownotes, aber hau mal raus. Wo dürfen Menschen dich kontaktieren? Wo finden Menschen dich?
Also am einfachsten finden Sie mich unter konstanzewolf.de, Konstanze mit C, Wolf mit Doppel-F. Auf dieser Website findet man natürlich auch die Links zu allen meinen Social-Media-Präsenzen. Das kann ich aber auch sehr kurz runterbrechen. Ich bin überall außer auf TikTok.
Auch noch
Man
auf
findet mich bei
Twitter.
Xing, bei LinkedIn, bei Instagram, bei Pinterest, bei Twitter, bei X, bei Threads, bei überall außer bei TikTok.
Prima, Konstanze. Ich hoffe, dir hat es ein bisschen Spaß gemacht. Mich hat es wirklich sehr gefreut. Wir teilen viele, viele Ansichten. Das verschafft mir das gute Gefühl, dass die Welt noch nicht verloren ist. Also von.
Yes.
Es hat mir Spaß gemacht. Danke für deine Zeit.
Gerne, ich danke dir. Schön, dass ich hier sein durfte.
Sehr gerne. Und für euch natürlich wie immer der Hinweis, wenn ihr Lust habt, dabei zu sein, dann folgt gerne auf social-media-schnack.de. Findet ihr die Links zu allen Netzwerken und Podcatchern, wo ihr den Podcast hören könnt. Und es gibt einen WhatsApp-Kanal. Dort kriegt ihr nochmal zusätzlich ein paar Infos, falls ihr denn Lust habt. Alles Gute für euch. Bis bald. Ciao, ciao.
Schluss für heute beim Social Media Schnack. Alle Infos, Episoden und Mitmachende findet ihr unter www.social-media-schnack.de. Ihr habt Vorschläge, Themen, Anregungen? Meldet euch, schreibt, ruft an. Wir freuen uns.